Heute haben wir eine ganz besondere Podcast-Folge. Wir haben nämlich zwei von drei Gründerinnen von Unfold Now heute im Gespräch. Und ich bin mir sicher, es wird eine wunderbare Folge werden. Wir werden Themen streifen wie New Work, wie sich denn das Mama-Dasein mit der Arbeit verbinden lässt. Und ja, welche Parallelen denn die drei Damen zu uns haben. Im Vorgespräch hatten wir schon die ein oder andere Erkenntnis, aber wir möchten euch gerne daran teilhaben lassen. Deswegen ist es mir ein Anliegen und ich freue mich sehr, dass heute die Vanessa und die Gina da sind, die sich bitte mal kurz vorstellen. Also, wer seid ihr denn? Ihr dürft doch gleich sagen, warum es Unfold Now gibt und warum es euch wichtig ist, die Arbeitswelt von morgen mitzugestalten. Okay, es sind drei Sachen, schwierig zu merken. Also nochmal vielleicht, also stellt euch doch mal bitte kurz vor, warum gibt es Unfold Now und warum möchtet ihr die Arbeitswelt von morgen mitgestalten?
Tina, ich gebe dir gerne den Vorrang.
Ja, danke Christina, dass wir heute hier sein dürfen. Wir freuen uns auch total, dass wir euch jetzt einmal noch mal besser kennengelernt haben und auch im Vorgespräch, wie du gesagt hast, haben wir schon viele Parallelen entdeckt. Vielleicht ganz kurz zu mir. Ich bin Gina. Ich bin jetzt seit ja, knapp ein Jahr Gründerin. What a ride, kann ich nur sagen. Viel gelernt, warum es Unfold Now gibt, werden wir wahrscheinlich auch so im gesamten Podcast immer mal wieder nochmal mit erwähnen. Aber so in Kürze ging es uns einfach darum, dass wir aus den alten Arbeitsstrukturen raus wollten, dass wir was für uns selber schaffen wollten und besonders in der Konstellation, in der wir zu dem Zeitpunkt waren. Also ich war zu dem Zeitpunkt gerade frisch gebackene Mama. Die Tochter von Vanessa war zu dem Zeitpunkt 1,5 Jahre alt und unsere liebe Laura war schwanger. Und tatsächlich waren unsere Kinder mit so einem Push für uns gewesen, weil wir auch dachten, was für eine Arbeitswelt wollen wir denn für unsere Kinder später einmal haben und haben gemerkt, wir wollen da nicht nur so abseits des Spiels irgendwie immer zugucken, sondern wir wollen die Regeln neu verhandeln. Wir wollen da ein neues Game. Und ja, wie kann man es besser machen, als wenn man da wirklich voll mit einsteigt? Und darum haben wir Unfold Now gegründet und konzentrieren uns darauf, ja, Organisationen zu begleiten in den Themen People, also HR, Recruiting, Diversity, Equity und Inclusion, Employer Branding, immer in Verbindung mit Inner Work. Und wollen da einfach probieren, ja, einen positiven Impact zu schaffen und die, ja, Organisation von morgen mitzugestalten. Das vielleicht so einmal in Kürze.
Wie schön, da sind sie schon, die Parallelen.
Ich hänge mich direkt an Gina. Hallo Christina, hallo Mandy. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Wir freuen uns sehr über die Anfrage. Ich bin Vanessa, einer der drei Co-Gründerinnen. Also die liebe Laura fehlt heute noch in unserer Mitte. Ich komme aus Berlin. Ich bin, werde, ich wollte gerade sagen, ich bin 34, aber ich werde 34 dieses Jahr. Genau, ich bin Mama. Meine Tochter ist mittlerweile 2. Ich bin verheiratet. Eine Hündin habe ich auch noch im Gepäck. Und vielleicht noch so zum Hintergrund: Gina und ich, noch eine private Info. Gina und ich, wir kennen uns tatsächlich schon seit ja, fast 16 Jahren, also schon eine ganze, ganze Weile. Also uns verbindet sehr, sehr viel beruflich als auch privat. Und letztes Jahr, wie Gina sagt, haben wir dann beschlossen, Unfold Now gemeinsam mit Laura zu gründen. Also warum gibt es quasi Unfold Now? Weil wir vor allem alle drei so wahnsinnige Lust hatten auf Unternehmertum. Wir waren alle in einem Moment unseres Lebens, in dem wir gesagt haben, wir wollen nicht nur Teams führen, wir wollen nicht nur Abteilungen aufbauen, sondern wir wollen wirklich ein Unternehmen mit allen Pflichten, mit allen Konsequenzen, Herausforderungen, aber auch eben mit all den schönen Dingen, nämlich dem Freiraum der Gestaltung. Wir wollen uns auf diese Reise gemeinsam begeben. Und die Verbindung zwischen uns drei war dabei mit Sicherheit ausschlaggebend auch. Das heißt, warum gibt es Unfold Now? Weil wir drei sehr unterschiedliche Schwerpunkte mitbringen, die aber zusammengepackt eine ganzheitliche Organisation am Ende des Tages widerspiegeln. Und diese Verbindung haben wir gesehen, gefühlt und haben dann gesagt, wir müssen das machen. Das ist eine wahnsinnige Chance, die uns da einfach zugeschmissen wird. Und warum möchten wir die Arbeitswelt mitgestalten? Gina sagte es eingangs schon, unsere Kinder haben mit Sicherheit eine große Rolle gespielt, aber vor allem, weil wir neue Ansätze wirklich ausprobieren wollten. Also das Thema Testen und Ausprobieren ist tatsächlich auch eines unserer, sage ich mal, Motto für dieses Jahr. Wir haben gesagt, wir wollen immer unter einem bestimmten Motto auch Entscheidungen treffen. Und das ganze Thema Testen, denken, einfach mal machen. Wir hatten alle das Gefühl, das geht wirklich nur in unserem eigenen Unternehmen. Und das ist etwas, wo wir sagen, wir wollen eine Arbeitswelt, die authentisch ist. Wir wollen eine Arbeitswelt, in der Potenziale wirklich gesehen werden, entfaltet werden dürfen. Und deshalb ist es uns wichtig, da mitzuspielen, weil wir die innere Arbeit da einfach als relevant sehen und das vorantreiben wollen.
Sehr gut. Auch hier sehen wir viele Parallelen. Mich würde aber noch interessieren, was sind denn eure Expertisen? Weil das ist ja auch immer wichtig, zu wissen. Vanessa, möchtest du gerade mal noch kurz erzählen, was denn so deine Expertise ist?
Ja, gerne. Ich komme aus der HR, People and Culture Welt. Also ich bin jetzt tatsächlich seit 16 Jahren auch in dieser Branche unterwegs, habe in einem sehr großen internationalen Konzern meine Karriere damals begonnen und bin dann nach ein paar Jahren in Berlin in die Startup- und Scale-Up-Welt reingerutscht und habe dabei aber auch nochmal gesehen, dass vor allem dort mein Herz liegt, beziehungsweise mein Schwerpunkt mittlerweile auch wachstumsstarke Unternehmen zu begleiten aus HR, People and Culture Perspektive und Leadership Perspektive. Das heißt, ich befähige HR-Units und ich entwickle Leadership-Teams, entweder bei der Frage danach, wie wollen wir eigentlich führen, wer sind wir als Führungsteam und was bedeutet Führung und Feedback in unserer Organisation. Ich mache das immer in einem ganzheitlichen Ansatz. Das heißt, wenn ich auf die HR gucke, spielt Inner Work, Recruiting, Diversity immer auch automatisch mit eine Rolle. Es geht gar nicht ohne. Aber wenn jetzt quasi wirklich nur meine Core-Expertise ist, People and Culture, HR und das vor allem in Startup, Scale-Up und Mittelstand-Umfeld.
Cool, danke. Gina, wie sieht es bei
Gerne.
dir aus? Was ist deine Expertise?
Ja, also meine Expertise ist das Thema Recruiting. Das ist tatsächlich das, wo ich schon auch ganz zu Beginn meiner Karriere vor 15 Jahren so die ersten Schritte gegangen bin. Ich habe in dem Bereich eine Ausbildung gemacht zur Personaldienstleistungskauffrau, habe tatsächlich ja, Zeitarbeit kennengelernt. Das war echt nochmal so ein Schnack für sich, total viel gelernt. Und bin dann, wie Vanessa erwähnt hatte, einmal direkt in so große Konzernstrukturen reingekommen, das ganze Politikum einmal kennengelernt und auch hier wieder ganz viel gelernt. Habe wirklich als ja, Talent Acquisition Coordinator gestartet. Also gefühlt zurückblickend war ich die Sekretärin des Recruiters, der Recruiterin. Und habe so den Rücken freigehalten und konnte mich dann da komplett entwickeln und habe ja bis zum Schluss dann Teams mit aufgebaut, Führungspositionen besetzt und das immer im digitalen Umfeld. Und liebe es einfach zu netzwerken, Menschen kennenzulernen, vor allem Menschen hinter den Lebensläufen kennenzulernen und mal mehr zu erfahren. Und habe vor 3 Jahren dann noch eine Weiterbildung gemacht im Bereich Diversity, Equity and Inclusion, also zur Diversity Managerin. Und finde diese Symbiose einfach so schön, weil gerade im Recruiting kann ich natürlich sehr gut die Weichen stellen, kann sensibilisieren für das Thema, kann Führungskräfte mitnehmen, den Mehrwert von Vielfalt nochmal mitgeben, kann auf die Teams auch nochmal ein bisschen anders schauen, anders Fragen stellen, als nur, ja, okay, welcher Kandidat, welche Kandidatin passt dann jetzt hier, sondern da auch nochmal tiefer gucken, wie können wir uns hier wirklich divers aufstellen und welchen Mehrwert haben wir dann auch eigentlich, wenn wir das machen. Und da auch wirklich zu schauen, wie kann man das machen in Verbindung mit Zahlen, weil wenn ich was gelernt habe, dann Diversity, das ist immer so ein Thema, das wird gerne mal so mitgedacht. Und das heißt ja, wir haben hier jemanden oder eine Person, aber es ist wie mit vielen anderen Themen, wenn das nicht irgendwo, ich sage jetzt mal, festgeschrieben ist, wenn wir nicht Ziele haben, an denen wir arbeiten wollen und auch ein Commitment von ganz oben haben, dann ist es oftmals schwer, das umzusetzen. Und dann bleibt es am Ende nur so ein, ich sag mal, ein schöner Marketingspruch, dass wir uns dahingehend engagieren, was ich sehr schade finde, weil ich von diesem Mehrwert einfach zu 100.000% überzeugt bin und freue mich, dass ich mich dem so annehmen kann.
Darf ich noch eine Frage stellen? Weil wir haben ja leider die Laura nicht dabei.
Ja.
Könnt ihr noch mal kurz sagen, was ihre Expertise ist?
Total gerne. Laura ist Wirtschaftspsychologin und Coach, systemische Coachin. Und ihre Core-Expertise liegt definitiv in dem ganzen Segment Inner Work, also von New Work meets Inner Work, und ist gleichzeitig auch Kommunikations- und Marketing-Expertin. Das heißt, wenn es um das Thema Employer Branding geht, wie gestalten wir eine authentische Employer Brand? die wirklich dem tatsächlichen Zustand entspricht und nicht einem Wunschzustand, dann ist Laura die Frau, mit der man gehen sollte, weil sie unterstützt Unternehmen dabei, eine Employer Brand zu gestalten bzw. ins Leben zu rufen. Und gleichzeitig begleitet sie Leadership Teams, Executive Teams, als auch Individual Roles dabei, wie man noch mehr quasi in Funktionen, in Rollen oder in der eigentlichen, eigenen Selbstverwirklichung sein möchte im Bereich New Work Meets Inner Work.
Sehr schön, vielen Dank. Wenn man euch
Gerne.
jetzt zuhört, ist ganz klar, die Themen gehören zusammen. Deswegen ist es so schön, dass ihr alle drei unterschiedliche Expertisen habt, die ihr definitiv gewinnbringend einbringen könnt. Also von daher war die Idee zu gründen eine wahnsinnig gute.
Ich
Danke.
auch, ja. Manchmal ist es so offensichtlich und doch braucht es so ein paar Schleifen, bis man irgendwie klar ist. Also das ist jetzt auch nicht so, dass wir uns zu dritt hingesetzt haben und gesagt haben, ja super, machen wir. Also das waren schon echt ein paar Schleifen und auch ein paar Momente, die es brauchte, um das zu realisieren. Aber als man es oder als wir es dann realisiert haben, dann war es glasklar.
Cool. Genau, wir haben jetzt schon von euch die Vorstellung gehabt. Also jeder weiß jetzt, mit wem wir heute hier sprechen. Dann auch noch, warum ihr Unfold Now gegründet habt. Wir haben immer gerne zum Anfang vom Podcast noch eine Frage, die wir gerne allen stellen, einfach damit man nochmal einen tieferen Einblick bekommt. Und zwar lautet die Frage: Gibt es bestimmte Menschen oder Ereignisse, die deinen Lebensweg geprägt haben? Also könnt ihr da vielleicht noch was zu sagen? Gibt es da vielleicht Schlüsselmomente oder Personen, die euch auf eurem Lebensweg oder vielleicht auch beruflichen Entwicklungen immer wieder begleitet haben?
Also ich glaube, bei mir war es vor allem die Chance, dass ich damals den Einstieg bei eBay gefunden habe. Ich weiß noch bis heute das Vorstellungsgespräch. Da war unter anderem Bettina Faubel mit dabei, damalige Deutschland-Personalchefin bei eBay. Und dass sie einfach in dem Zeitpunkt was zu mir gesehen hat, das hat mir sehr viel Vertrauen gegeben zu einem Zeitpunkt, wo es immer wieder gechallenged wurde. Ich habe kein Studium und auch so generell mein Background. Also es gab da viel, viel Gegenwind und sie war für mich jemand, die was in mir gesehen hat, mir die Chance gegeben hat, in so einem Umfeld zu arbeiten, weil für mich persönlich war eBay, ich komme aus einer ganz klassischen Arbeiterfamilie. Das war für mich, also ich weiß noch, wie ich auf diesen Campus kam und da war da so ein cooles, fancy Café, wo die Leute sich getroffen haben. Mir wurde gezeigt, da ist ein Sportplatz und was es nicht alles gab und das war so weit weg, dass das überhaupt eine Option für mich sein könnte, in so einem Umfeld arbeiten zu dürfen. Und diese Möglichkeit und dieses Vertrauen hat, glaube ich, ganz viel, oder was heißt, glaube ich, weiß ich heute, hat ganz viel mit mir gemacht und darum bin ich sehr dankbar. Es gibt definitiv noch mehr Personen, aber das ist definitiv so im Arbeitskontext ein Schlüsselmoment, wo ich mich immer daran erinnern werde, sehr gerne.
Sehr schön, danke.
Total schön. Ja, Bettina kenne ich ja auch noch. Also ich kann das total unterstreichen, was Dina sagt. So ging es mir damals bei eBay auch tatsächlich. Und gleichzeitig, was auch bei eBay ein Schlüsselmoment war damals, ich meine, Dina und ich waren, das war vor über 10 Jahren, das heißt Anfang 20. Und damals sagte auch eine Vorgesetzte zu uns, macht eure Karrieren niemals abhängig von eurem Kinderwunsch. Das fand ich auch so rückblickend eine wahnsinnig starke Aussage. Weil damals, glaube ich, war man schon in so einem Moment, dass man dachte, ja, also was bedeutet das? Und die Bedeutung ist jetzt so klar, weil es einfach da darf es kein Zusammenspiel geben, weil du weißt nie, wie funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und wenn du da wirklich eine Symbiose herstellst und sagst, ich bekomme Kinder, wenn ich das und das erreicht habe, ich glaube, das ist das Fatalste, was man tun kann. Und ich glaube, da hat sie uns damals schon rückblickend was ganz Starkes mitgegeben, was wir vielleicht noch gar nicht so wussten. Und ich finde die Frage echt auch ganz spannend. Also danke für die Frage. Es ist auch keine Frage, die man ständig gestellt bekommt. Was ich auf jeden Fall merke bei der Frage ist, ich bin dankbar für Menschen in meinem Umfeld und das sei es jetzt mein Mann oder auch meine engsten Freundinnen um mich herum, die mit mir gemeinsam jede Vision, die ich habe für mich oder für meinen Beruf oder für meinen Wunsch, wie ich sein möchte, jede Vision mit mir erstmal total ernsthaft durchspielen. Nichts ist groß genug und nichts scheint unmöglich. Und ich habe da wirklich Menschen in meinem Umfeld, wenn ich sage, ich möchte nächstes Jahr den Mount Everest besteigen. Und ja, das war, stand schon mal tatsächlich im Raum. Dann spielen die mir mit mir das, dann spielen sie mit mir das erstmal durch, wie ich das jetzt machen kann. Und ich dachte jetzt irgendwie nochmal, weil ich komme auch aus einer aus einer Arbeiterfamilie. Das heißt, bei Gina und mir, da ist jetzt auch kein großer familiärer, finanzieller Background. Auch in meiner Familie, alles war mit mir gemeinsam durchgespielt. Das heißt, ich bin dankbar wirklich in meinem Umfeld für Menschen, die da an mich erstmal glauben. Und ja, vielleicht kommen da rechts und links also manchmal so Sprüche mit, okay, Vanessa hat wieder irgendwelche Ideen. Aber es ist, ja, das liebe ich.
Cool. Ja, also ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, als du das erzählt hast, weil ich habe ja mit Christina auch jemanden an der Seite, die gerne mit neuen Ideen um die Ecke kommt und ich das auch gerne mit ihr dann durchspiele. Also das kenne ich sehr gut. Ja, danke auf jeden Fall für diese Einblicke. Sehr schön. Dann vielleicht, um nochmal den Übergang zu machen. Also unser Podcast heißt ja New Work Meets Spirituality. Also wir haben jetzt auch schon in der Einführung gehört, dass ja für euch Inner Work auch immer ein Bestandteil eurer Arbeit ist. Aber ich würde gerne nochmal auf den Aspekt eingehen, was versteht ihr denn unter New Work und wie integriert ihr das oder wie zeigt sich das, wie findet das Ausdruck in eurer Arbeit?
Das war für uns ja definitiv ein Thema bei der Gründung, dass wir uns mit dem Thema nochmal ganz stark beschäftigt und auseinandergesetzt haben. Und das ist jetzt für uns nicht so, dass wir einer klassischen Definition gefolgt sind, sondern für uns war es, was bedeutet das für uns? Wie soll für uns persönlich die Arbeitswelt von morgen aussehen? Und was braucht es dafür? Und was wir für uns gemerkt haben, was Vanessa von auch schon so schön gesagt hat, ausprobieren und machen. Also es gibt irgendwie diesen einen Weg, diesen einen Leitfaden, sondern alte Muster durchbrechen, wo wir merken, wir haben uns in so ein Korsett gezwängt, was wir eigentlich gar nicht wollen. Um da vielleicht ein konkretes Beispiel auch zu geben. Ich habe ganz oft schon in Unternehmen gearbeitet, wo es hieß, es sind familienfreundliche Unternehmen. Und wo ich auch wirklich dachte, ja, okay, die probieren da was und das ist gut. Und jetzt in der Situation, in der wir uns befinden mit unseren Kindern, merke ich nochmal, was das bedeutet, wenn man wirklich selber die Zügel in der Hand hat und frei gestalten kann, wie man möchte. Was bei uns bedeutet, keine Kompetenzabsprechung, wenn eine Termine kurzfristig verschieben muss oder mal nicht kann wegen des Kindes, weil man einfach verhindert ist. Wir haben gesagt, ab 16 Uhr keine Termine mehr, weil wir merken, in unserer so Abendroutine hilft uns das total, auch Zeit mit unseren Kindern wieder zu verbringen. Und dann können wir zum Abend hin nochmal irgendwie aktiv sein. Also auch so das Thema Work-Life-Integration. Wie können wir das miteinander verbinden? Weil wir für uns, und das ist, glaube ich, aber auch individuell, wir von uns für uns, wir wollen keinen harten Cut haben. Das ist Arbeit, das ist privat, sondern wir stellen uns eher die Frage, wie können wir hier die Verbindung miteinander schaffen? Ich trage zum Beispiel in meinem Kalender ein, wann ich für meine Tochter verantwortlich bin. Ich teile mir das mit meinem Mann immer 50-50. Und dann sieht man genau, okay, da habe ich Lara Zeit. Und dann weiß auch Vanessa oder Laura, okay, da checke ich nochmal anders ein. Also das sind zum Beispiel so Sachen ausprobieren, machen und immer wieder hinterfragen. Und was wir auf jeden Fall merken, man ist so ganz schnell wieder in so einer alten Rolle drin. Und ich glaube, das ist für uns so die größte Herausforderung, uns gegenseitig immer wieder zu challengen. Machen wir das jetzt so, weil wurde schon immer so gemacht oder wollen wir das jetzt so machen? Ich glaube, das ist auch nochmal so Thema New Work, uns darauf aufmerksam machen, uns Pausen geben, also auch so alte Glaubenssätze durchbrechen. So, wenn man gründet, dann muss man ja die Nächte durcharbeiten und man muss ja leisten und delivern und von nichts kommt ja nichts und das muss ja alles seinen Preis haben. Ne? Also da können wir jetzt, glaube ich, wahrscheinlich noch so weitermachen. Und auch hier gucken, wie können wir das dann gesund schaffen? Wie können wir uns Ziele setzen und trotzdem ja gesund wachsen, nachhaltig wachsen und trotzdem ja, erfolgreich sein, ohne uns dabei emotional, mental kaputt zu machen. Das ist uns total wichtig. Das sind mal so die ersten Gedanken, die mir jetzt so direkt kommen. Aber Vanessa ergänze sehr gerne.
Total schön, was du gesagt hast, Dina. Das kann ich mich sehr drin wiederfinden. Ein Zusatz noch, du hast gerade gesagt, gerade beim Thema Gründen, man muss doch was leisten. New Work ist für mich auch nochmal neu zu definieren und zu hinterfragen, was bedeutet denn Leistung eigentlich? Also wann leistet man denn und wann leistet man nicht? Und wie messen wir Leistung überhaupt? Also in dem alten Kontext ist Leistung ja immer gekoppelt mit 12, 14-Stunden-Tage. Aber was ist denn, wenn ich den Inhalt von 14 Stunden auch in 6 Stunden schaffe? Leiste ich dann weniger, weil ich nach 6 Stunden vielleicht aufstehe und was anderes tue? Also ich glaube, das ist für mich auch New Work, diese Zusammenhänge, die man vermeintlich so abgespeichert hat, die wirklich nochmal aufzuheben. Und das sind ja viel mehr als Glaubenssätze, das sind ja Routinen, die wir geschaffen haben. Das sind Abläufe und Routinen, die wir ja ganz, ganz stark verinnerlicht haben, wo man sich ja wirklich von befreien muss. bei dem 16 Uhr, Katrin Gina gerade auch gesagt hat, das fand ich auch ganz schön, dass wir da zu dritt festgestellt haben, es geht gar nicht nur darum, dass wir in die Care-Arbeit ab 16 Uhr müssen, sondern wir haben festgestellt, wir wollen. Das heißt, das ist auch New Work für mich, nochmal mit dem inneren Ich mich auseinanderzusetzen und zu sagen, welche Zeit möchte ich eigentlich was und wie viel schenken? Und für mich gehört das total dazu. Und ich sage euch, es ist trotzdem gar nicht so leicht, das auszusprechen. Ich möchte zwischen 16 und 18 Uhr mich mit meinem Kind beschäftigen. Ich möchte Zeit mit ihr verbringen. Das ist ja eine ganz bewusste Entscheidung, die ich treffe. Und es ist ja was ganz anderes, wenn ich sage, ich muss mich um sie kümmern, weil niemand anderes kümmert sich dann um sie. Das sind ja zwei ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Und deswegen haben wir zu dritt gesagt, okay, ab 16 Uhr stellen wir uns keine internen Termine mehr rein. Und wenn wir mit KundInnen zusammenarbeiten, dann ist das jeder selber überlassen. Das heißt, wir haben durchaus Termine nach 16 Uhr, vor allem wenn wir mit extern arbeiten. Aber wir drei zumindest geben uns die Chance, Dinge bis 16 Uhr zu besprechen. New Work ist für mich auf jeden Fall auch aufzeigen und ausprobieren. Die Organisationen müssen oder sollten, müssen ist ja auch immer so ein Wort, schwierig, sollten versuchen, gemeinsam mit ihren Talenten neue Dinge auszuprobieren. Das heißt für mich, New Work muss nicht immer ein ganz großes Konzept sein. New Work muss nicht bedeuten, dass eine ganze Organisation sofort umstrukturiert werden muss, neue Abteilungen gegründet und Rollen mit jeweils 60.000 Euro eingestellt werden müssen. New Work heißt für mich, geht mal in die Teams rein, fangt mal an, mit den Menschen wirklich zu reden und mal zuzuhören, was sie denn bräuchten in ihrer Potenzialentfaltung, um mehr Richtung New Work zu kommen. Und wir gehen ja auch mit unserem Ansatz noch einen Schritt weiter, dass wir sagen, für uns gibt es New Work eigentlich so gar nicht. Für uns gibt es New Work immer nur in der Verbindung mit Inner Work. Das heißt, wir appellieren an die Organisation und sagen, wenn ihr New Work leben wollt, dann müsst ihr aber erst mal mit Inner Work anfangen. Und das kann man jetzt in der Strategie machen, das kann man bei den Menschen machen, das kann man in der Employer Brand machen, das kann man auf vielen verschiedenen Ebenen ansetzen. Aber man muss sich anfangen, mit sich selbst und mit dem Kern der Organisation und des Menschen auseinanderzusetzen.
Ja, sehr schön. Also danke für diese Ausführungen. Gerade dieses Thema, was du gesagt hast, sich mit Inner Work zu beschäftigen, finde ich essentiell auch sehr wichtig. Also Christina und ich sagen ja auch mal, Inner Work ist so dieses Fundament, die Basis, ne? Also ohne das brauche ich gar nicht weitermachen, weil wozu wir auch immer verleitet sind in unserer Arbeitswelt, ist immer uns noch mehr fachliches Wissen anzueignen, ne? Also zum Beispiel jetzt auch gerade im agilen Kontext, dann habe ich Scrum gelernt, ich habe Kanban, die Methode gelernt, ich weiß, wie ich Scrum skalieren kann, ne? Also die ganzen Ansätze, aber ich habe gar keine Verbindung zu mir, ich habe gar keine Tiefe zu mir, ich weiß gar nicht, was ist mir eigentlich wichtig, wie definiere ich das für mich, wo sind da meine Bedürfnisse? Und das, was du auch gesagt hast, Vanessa, dieses einfach mal sich bewusst für etwas entscheiden, ne? Nicht aus diesem Kontext, ich muss ja jetzt oder es war schon immer so, sondern sich wirklich dafür bewusst zu entscheiden. Und auch das Thema Ausprobieren ist bei mir und Christina super wichtig. Also ich glaube, auch wenn man es für sich mal ausprobiert hat, kann man es auch ganz anders weitergeben, ne? Weil man es auch selber gelebt hat oder lebt. Wenn man es für sich ausprobiert hat, vielleicht auch nochmal geguckt hat, was fühlt sich da gut an, wo gibt es vielleicht die Fallstricke. Ja, also finde ich auch für die Begleitung dann von anderen Menschen sehr wichtig.
In der Tat, genau deswegen haben wir auch danach gefragt, was denn eure Definition ist, weil ich glaube, die Definition gibt es nicht. Und es ist auch uns immer ganz wichtig zu sagen, also auch wenn wir mit Kunden arbeiten, die eigene Definition von New Work zu finden, weil die Situation ist überall eine andere, die Umstände sind überall anders und das, was Menschen brauchen, ist auch überall anders. Deswegen, die New Work-Definition gibt es nicht und ich glaube, die verändert sich sogar regelmäßig, also auch unsere wahrscheinlich. Unsere New Work-Definition von vor 3 Jahren ist garantiert eine andere als die, die wir heute hätten. Von daher vielen Dank für die Einblicke und ich glaube, ihr habt ganz schön viele Themen angesprochen, die wir genauso teilen und die wir so unterschreiben würden. Und Gina, ich glaube, du möchtest noch was beitragen.
Ja, ich habe es gerade noch gedacht, als du meintest, die eine Definition gibt es nicht und dass man da individuell schauen muss. Und da dachte ich, ja, das ist so richtig, weil all das, was wir erzählt haben, wenn wir jetzt in andere Branchen reingucken, also wir müssen ja nun mal mehr ins Handwerk reingehen. Also da wäre es natürlich gar nicht möglich, dass jemand sagt, so ab 16 Uhr, ne, oder ich arbeite im Friseursalon oder ich arbeite als Kassiererin oder es gibt ja noch so viele andere Bereiche. Da muss man natürlich immer wieder individuell reinschauen, was brauchen denn da eigentlich die Menschen, dass sie sich anders nochmal entfalten können, gesehen fühlen und da immer in, ja, in den Kontakt zu gehen, nachzufragen, was braucht ihr dann? Da merken wir auch, dass es mit unseren Kundinnen immer so wichtig zu sagen, sprecht doch mal mit den Leuten und hört mal rein, was ist denen eigentlich wichtig? Weil das sind jetzt Ansätze, die funktionieren für uns, für unser Businessmodell, wie wir arbeiten, wie wir sind, wie wir leben. Aber das kann man halt nicht einfach von eins zu eins dann irgendwie adaptieren und auf ein anderes Unternehmen packen. Deswegen finde ich so schön, was du gerade noch gesagt hast. Immer so, ja.
Wenn man auch diese Definition vorgibt, ne, dann ist das wie sowas, was man von außen aufstülpt. Und dann das für sich definiert und ausarbeitet, hat man dazu ja auch einen ganz anderen Zugang. Ne? Also man fühlt sich halt nicht so wie, ah ja, ich kriege jetzt eine neue Hülle aufgesetzt. Das ist jetzt das neue Regelwerk, nach dem ich zu laufen und zu funktionieren habe. Ne?
Ja.
Vielleicht ist auch deswegen gerade die
Ich glaube schon.
Diskussion so, ja, impulsiv, wenn es darum geht, Homeoffice, zu Corona kein Problem, aber jetzt wollen wir das nicht mehr. Das ist ja auch eine Regel, die ganz gerne so über alle drüber gestülpt wird, ohne mal zu gucken, was braucht denn jedes Team und also was ist denn sinnvoll in jedem Team. Aber ich glaube, damit könnten wir die nächsten 3 Stunden füllen. Aber das könnten wir uns mal überlegen, ob wir da nicht mal separat drüber sprechen wollen. Ich habe noch eine Frage an euch. Also ihr habt ja unterschiedliche Expertisen. Somit habt ihr sicherlich auch das ein oder andere Mal unterschiedliche Meinungen, also unabhängig von der Expertise, seid ihr ja auch Menschen, die unterschiedliche Erfahrungen und Bedürfnisse mitbringen. Wie geht ihr denn mit Meinungsverschiedenheiten um in eurem Team? Das ist ja gar nicht immer so einfach. Und wie schafft ihr es dann, unterschiedliche Perspektiven zu integrieren?
Also erstmal haben wir die natürlich. Also das mal allem voraus. Ich werde jetzt nicht sagen, wir haben niemals Meinungsverschiedenheiten. Das ist natürlich total unrealistisch. Ich glaube, was ein Game Changer ist und war und immer wieder ist, ist die Voraussetzung, unter der wir in die Meinungsverschiedenheiten reinstarten, nämlich die Voraussetzung, wir gehen wohlwollend miteinander um. Das bedeutet bei uns, dass wir immer auf einem Niveau miteinander sprechen, indem wir davon ausgehen, dass nichts, was die andere sagt, in einer bösen Intention gesagt wird. Und mit dieser grundsätzlichen Haltung, die wir da erstmal mitbringen, geht man schon mal ganz anders ins Gespräch. Wenn wir dann tatsächlich zu dem Moment kommen, dass wir inhaltlich komplett unterschiedlicher Meinung sind, dann haben wir für uns, gibt es, glaube ich, Abstufungen. Also wenn es operative Themen zum Beispiel sind, da haben wir sowieso grundsätzlich die Regel, das entscheidet jede von uns 100% selber. Da gibt es eigentlich gar nichts, außer ich möchte mich absprechen. Also wenn ich jetzt wirklich sage, Gina, ich brauche mal dein Sparring oder Laura, kannst du mir mal bitte helfen, dann fordere ich ja auch eine andere Meinung bewusst ein. Aber prinzipiell bei operativen Entscheidungen ist jede von uns im Lead und das braucht natürlich auch wieder Vertrauen, was wir uns schenken gegenseitig, dass wir im Namen von Unfold Now alle gleichermaßen operativ gute Entscheidungen treffen. Wenn wir wirklich jetzt in internas oder in Kommunikations- und nach außen quasi, wie wir wirken wollen als Unternehmen, wenn wir da unterschiedlicher Meinung sind. Ich glaube, da gibt es zwei Wege. Der erste Weg, wir kommen in einem Moment, wo vielleicht einer irgendwann zum Beispiel sagt, wisst ihr was, ich glaube, mir ist es egal. Also ich merke gerade, mir ist es nicht so wichtig, da meinen Stempel durchzudrücken. Entscheidet das gerne. Also die Momente haben wir. Oder es gibt wirklich die Momente, wenn es um was wirklich Relevantes geht, da sprechen wir so lange, bis wir eine einheitliche Entscheidung haben. Also es gibt seltenst oder da würde ich fast schon sagen, niemals, ich glaube bis jetzt niemals, den Moment, dass wir sagen, wir müssen hier demokratisch abstimmen oder sagen, zwei sind total dafür und eine ist total dagegen. Das hatten wir so noch nicht. Ich glaube, wir hatten Nuancen von diesem Moment, aber wir haben dann immer so lange gesprochen und die Lösung doch noch mal in, mehr in die Mitte quasi entwickelt, sodass sich alle irgendwie damit wohlfühlen konnten. Das ist natürlich, hier und da bedarf es da mehr Kommunikation mit Sicherheit. Aber auch da sind wir in der Journey, beziehungsweise haben jetzt auch nochmal dahingehend tatsächlich dieses Jahr in unserem Strategieworkshop für uns nochmal festgelegt, wo wollen wir uns eigentlich absprechen und wo nicht? Wo gehen wir ins Vertrauen, dass die andere eine gute Entscheidung trifft? Wo brauchen wir das und wo nicht? Aber das sind, glaube ich, Dinge, die lernt man so mit der Zeit auch als Gründerteam oder Gründerinnenteam.
Ja, definitiv. Also was ich schön fand, was du jetzt auch nochmal gesagt hast, dieses überhaupt erstmal mit dieser Haltung ins Gespräch zu gehen, ich okay, du okay, ne? Also dass man alle als gleichwertige Menschen an einem Tisch sitzen, jede Meinung es wert ist, gehört zu werden, jede Perspektive wert ist zu integrieren. Und Was ich auch schön fand, ist, dass du gesagt hast, es ist eine Reise, ne? Also Christina und ich zum Beispiel kennen das auch aus unserem täglichen Doing, dass es dann auch oftmals hilft, vielleicht nochmal zu gucken, okay, was wollte man dann vielleicht jetzt damit erreichen? Also auch nochmal Richtung Erwartungen nochmal drüber zu sprechen, ne? Weil manchmal hat man auch so vielleicht schon eine fixe Idee oder eine Vorstellung im Kopf und die ist komplett anders, vielleicht zum Gegenüber, das nochmal abzugleichen. Und ich finde, da kann man auch schon mal nochmal viel, ja, Insight gewinnen oder vielleicht auch nochmal gucken, ah ja, okay, das hast du so gesehen, das habe ich so gar nicht gesehen, aber das ist ja total gut, das mit zu integrieren, ne? Und dann kommt ja am Ende des Tages meist auch was Größeres bei raus, also von daher.
Mir noch ergänzend gekommen ist, was ich total toll finde, weil ich das so in der, ja, in der Konstellation noch nicht hatte. Wir sind uns sehr bewusst, welche Stärken und Präferenzen jede von uns mitbringt. Und darauf vertrauen wir. Darauf vertrauen wir mittlerweile, würde ich sogar behaupten, blind. Und das bedeutet in so einer Diskussion, selbst wenn ich vielleicht in einem People-Thema eine andere Meinung habe, dann sage ich die. Aber nichtsdestotrotz bin ich dann am Ende davon auch überzeugt und sage, Vanessa, du bist die Expertin, triff du bitte die Entscheidung. Das ist vielleicht nur noch mal so mein Blickwinkel, den ich auf die ganze Situation habe. Und da dieses Vertrauen zu haben und das aber auch so gut voneinander zu wissen, das ist ja was, damit haben wir uns ja am Anfang der Gründung sehr stark beschäftigt. Wer bringt welche Eigenschaften mit? Wo sehen wir unsere Stärken? Und uns auch gegenseitig gespiegelt, was sehen wir jeweils bei der anderen Person als Stärken? Das hilft mir immer wieder, auch in so Entscheidungen, dass ich dann denke, ja, okay, ich habe jetzt das Gefühl, das ist so, aber am Ende, ne, sie ist da am Lied, sie weiß das, dann brauche ich jetzt hier nicht meine Meinung durchdrücken. Das, ja, finde ich immer total schön in unseren Diskussionen dann auch.
Ja, prima. Ich muss sagen, das würde ich ganz gerne den Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben. Mach das doch auch mal im Team. Das ist eine gute Sache.
Ja.
Total, wir sind dieses Jahr noch einen Schritt weitergegangen und ich bin gespannt, wie es funktioniert. Vielleicht können wir Ende des Jahres nochmal sprechen. Das ist nämlich dann der spannende Reiserückblick, den wir vielleicht mitbringen können. Erstens, was wir, das haben wir schon letztes Jahr gemacht, dass wir dann auch hier und da wirklich gesagt haben, ich hätte da eine Meinung zu, willst du die hören? Also da auch nochmal aktiv wirklich fragen, willst du die Meinung jetzt gerade überhaupt hören? Und wirklich, wir hatten beides schon. Also es gab Momente auch, wo dann einer gesagt hat, nee, will ich nicht. Und dann war das Thema vom Tisch. Und es gab Momente so, ja, gib her, ich gucke, was ich daraus dann mache. Meinung heißt aber auch, und davon muss man sich, glaube ich, generell im Dialog verabschieden, Meinung heißt ja nicht, du musst das jetzt so machen, wie ich das sage, sondern einfach nur, das ist meine Perspektive auf die Dinge und jetzt kannst du überlegen, ob du die jetzt mitnimmst oder nicht. Und das mehr bedeutet es erstmal nicht. Und wir haben uns für dieses Jahr vorgenommen, und das wird interessant, uns uneingeschränkt aufzeigen zu dürfen. Ich sage jetzt erstmal salopp, wenn eine von uns gerade einen Film fährt. Und damit meine ich, wir alle drei haben ja, so wie jeder, alte Glaubenssätze verinnerlicht. Und es gibt Situationen, wenn wir in Entscheidungsprozessen sind oder wenn wir uns austauschen zu Projekten oder zu internen Themen, dass man plötzlich merkt, hier kippt gerade irgendwie die Stimmung oder irgendwas ist gerade passiert. Das ist ja auch so ein Gefühl, was man plötzlich hat, dass man merkt, oh, bei der anderen ist gerade irgendwas. Wir haben uns die Erlaubnis offiziell erteilt, dass wir uns uneingeschränkt diese Momente spiegeln dürfen. Und das ist, finde ich, nochmal ein Schritt weiter, den man da geht. Und ich bin selber gespannt, was das jetzt mit uns macht. Dass ich dann zum Beispiel sagen darf, du Gina, ich glaube, du fährst gerade voll den Film. Das ist, ich freue mich jetzt schon darauf, wenn ich das sagen darf. Eigentlich ganz cool. Du warst halt, glaube ich, gerade voll im Film. So und so meinte ich das. So, das hat nichts mit dir oder deiner Kompetenz zu tun. Genau, und das, ja, haben wir. Aber auch das an die Zuhörer und Zuhörerinnen, das sind Dinge, finde ich, über die muss man vorher sprechen. Also wir haben wirklich uns drei in die Augen geguckt und haben, Laura und Gina waren witzigerweise sofort bei, ja, machen wir. Ich habe einen Moment gebraucht. Also ich habe ein bisschen gezuckt, weil ich gemerkt habe, okay, das macht jetzt was mit mir, weil das ist, ich finde, das ist schon echt auch eine Grenze, die du nochmal überschreitest, aber eine gute Grenze, die da überschritten wird. Also Grenze klingt so negativ, ich finde es sehr, sehr gut, aber ich musste kurz darüber nachdenken zumindest. Und dann haben wir es uns erteilt, quasi die Genehmigung. Wir haben es approved.
Da sind wir ja wieder auch beim Testen und Ausprobieren, was wir gesagt haben. Also wir wollen ja wirklich auch Inner Work mit uns selber machen und da Erfahrungswerte sammeln, dass wir nicht einfach nur darüber reden, sondern dann auch später erzählen können, was hat jetzt hier gut funktioniert oder nicht. Also ich wusste zum Beispiel direkt, als wir das angesprochen haben, ja, ich möchte den Spiegel vorbehalten bekommen,
Aber ich möchte da nicht mit euch weiter darüber diskutieren. Sagt mir das ganz kurz, ich fahre hier im Film und dann will ich das Thema für mich selber mitnehmen und das erstmal für mich verarbeiten können, weil ich weiß, sonst könnte meine Stimmung kippen. Also da war ich so ganz klar für mich und wusste das. Und da ja auch dann die Akzeptanz im Team zu haben, dass die anderen sagen, ja gut, okay. Und dann haben wir auch für uns beschlossen und dann schauen wir, wie sich das entwickelt. Also vielleicht bin ich ja dann auch irgendwann so reif und konnte mich weiterentwickeln und kann sagen, hey Mädels, jetzt bin ich in der Lage und wir können auch direkt drüber reden. Aber da auch sich selber so persönlich weiterentwickeln zu dürfen, finde ich halt total schön. Und das ist für mich auch wieder Inner Work in Verbindung mit New Work, dass wir uns da so diese Erlaubnis geben.
Richtig schön. Eigentlich schon ist das schon die nächste Frage, was nämlich eigentlich oder wie ihr Inner Work nutzt. Das habt ihr eigentlich jetzt schon gerade erklärt, aber da würde ich ganz gerne gleich nochmal ein bisschen tiefer einsteigen, weil das ja auch das Lieblingsthema von Mandy und mir ist. Auch wenn eure Expertin Laura heute nicht da ist, aber ich sehe schon, ihr seid auch Experten. Also von daher können wir das, glaube ich, nochmal ein bisschen vertiefen. Meins habe ich noch zu dem, was New Work ist oder was auch ganz gut dazu passt, was ihr gerade gesagt habt. Wir halten es ganz gerne so am Ende, wenn wir uns ein bisschen unsicher sind mit, sollen wir das jetzt machen oder nicht, ist es immer ein safe enough to try. Also wir probieren das jetzt mal hier aus, setzen uns aber auch ein Ziel, wo die Reise hingehen soll und es ist jetzt nicht ein Ausprobieren die nächsten 2 Jahre, sondern hat viel mit Reflexion zu tun und hat auch manchmal damit zu tun, dass wir nach, keine Ahnung, 4 Wochen sagen, nee, das war's jetzt nicht. Das bringt uns jetzt nichts. Das beenden wir jetzt und machen was anderes. Also, das ist immer so eine Sache, die uns hilft, wenn wir nicht so ganz, ich sag jetzt mal, auf den grünen Zweig kommen, zu sagen, okay, bringt es uns einen Schaden, ja oder nein? Okay, wenn nicht, dann probieren wir das jetzt aus und gucken, was passiert.
Also ich kann vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wo wir gerade das Thema Glaubenssätze hatten. Da habe ich mit Christina auch schon eine gewisse Reise hinter mir. Also ich habe gerade zum Anfang der Selbstständigkeit einen ziemlichen Drang, immer quasi die 120% an den Tag zu legen, weil ich an vielerlei Stelle einfach Unsicherheiten hatte und ich das darüber versucht habe zu kompensieren. Das Gute ist aber, wenn man ja auch eng miteinander befreundet ist und auch zusammenarbeitet, das Gegenüber kennt einen irgendwann ja auch ziemlich gut. Und ich habe regelmäßig von Christina auch den Spiegel vorgehalten bekommen. Und ich kann nur sagen, es war anfangs nicht immer unbedingt leicht, weil ich war dann auch in meiner Haut gefangen und ich wollte das in dem Moment dann halt jetzt so, ne, weil es mir dann wieder Sicherheit gegeben hat. Ich kann aber sagen, mittlerweile, wenn ich noch in diese Falle tappe und Christina hält mir den Spiegel vor, ich kann es mittlerweile besser annehmen und ich kann es auch, ich bin dankbar dafür, weil sie mir dann in dem Moment einfach wieder Bewusstsein gibt, ne? Also sie macht mir gerade bewusst, was mir gerade nicht bewusst ist. Von daher kann ich sagen, es ist eine schöne gemeinsame Reise, auch wenn sie hier manchmal wirklich anstrengend ist.
Das glaube ich sofort.
Verstehe ich 100%. Ich glaube, dieses New Work meets Inner Work und generell innere Arbeit, das ist das, was du gerade gesagt hast, wenn die ist ja, es ist Arbeit. Also es ist ja trotzdem nichts, was einem so in den Schoß fällt, sondern es ist wirklich, man muss sich da ganz bewusst auf den Weg machen, man muss sich da ganz bewusst mit auseinandersetzen und das vielleicht auch zu der Frage, die du sagtest, Christina, wie kann die Praxis von Inner Work da effektiv auch wirklich sein? Da fängt, also das ist zumindest das auch, was wir ganz stark von Laura gelernt haben und dahingehend dann auch anwenden bei KundInnen, dass es immer damit anfängt, dass wir uns selber bewusst werden, achtsam mit uns zu sein, aber eben auch mit unserem Umfeld. Das heißt, es geht gar nicht nur um mich, sondern es geht auch um mein Umfeld und da, wo ich mich bewege und mit den Menschen, mit denen ich interagiere. Und um gut mit anderen arbeiten zu können, ist es eben wichtig, sich gut selber zu kennen. Das heißt, da greift total für uns das ganze Thema Selbstführung und dieser Anteil, den ich damit reinbringe in eine Beziehung und diesen Anteil, den ich damit reinbringe, zu wissen, das sind meine Blockaden, das sind meine Glaubenssätze oder jetzt fahre ich plötzlich einen Film. Das sind ja die Momente, wo mein Umfeld ja so, also mein Umfeld wird tangiert dadurch, was ich für innere Themen habe. Und das, jetzt können wir uns mit Leadership das in Verbindung bringen, was das in der Führung bedeutet. Das kann man generell unter Teams untereinander in Verbindung bringen, was das für Teams bedeutet. Also diese innere Arbeit, die muss jeder und jede wirklich betreiben. Und dann muss man nochmal separat gucken, in welcher Rolle, beziehungsweise ist da jemand in Führung zum Beispiel oder nicht. Weil dann ist da, finde ich, nochmal eine viel größere Verantwortung, weil das Umfeld nochmal ein anderes ist, beziehungsweise ein vermeintliches, und das ist es ja leider oft, ein vermeintliches Machtverhältnis da ist. Und ich glaube, deswegen ist dieses Thema Inner Work dahingehend so wichtig, dass wirklich diese Mindset-Arbeit betrieben wird, dass wir immer uns in Lösungsorientierung bewegen und immer in meine Blockaden sind Teil von mir und das ist okay, aber ich bekenne mich quasi zu ihnen und gebe meinem Umfeld eine Chance, auch darauf reagieren zu können. Das wäre so der Ansatz, bei dem wir auch wissen, dass ist Lauras Ansatz beziehungsweise sehr wichtig.
Also tatsächlich, da fängt es ja an. Also es fängt bei mir an. Und wenn mir nicht bewusst ist, wie ich überhaupt bin, dann ist ja noch viel schlimmer, unbewusst durch die Welt zu laufen, weil wir haben eine Auswirkung auf andere, ob es uns bewusst ist oder nicht. Und da bin ich immer ein Riesenfan davon. Es fängt an mit, es ist mir bewusst und erst dann kann ich auch handeln. Tatsächlich glaube ich, dass genau diese Arbeit, diese innere Arbeit, also für einen persönlich den absoluten Unterschied macht. Also das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich bin Christina vor der Arbeit, ist eine andere als Christina nach der Arbeit, also dieser inneren Arbeit. Und das ist, um jetzt mal Lifelong Learning mal in den Raum zu werfen, das hört nie auf. Da werden wir oder da dürfen wir immer dran arbeiten. Aber ich glaube, da, unabhängig, ob es für mich selber was bringt und viel mit mir macht, ist das der absolute Vorteil, glaube ich, wenn Teams sich damit beschäftigen. Also sowohl jeder für sich einzeln als auch gemeinsam im Team. Und ja, dafür brauchst du extrem viel Vertrauen. Aber aus eigener Erfahrung kann ich auch sagen, das macht so einen Unterschied. Also in der Tat, ich glaube, manchmal muss man dann gar nicht so viel miteinander reden, weil man, also die Verbindung ist dann einfach so groß, dass man das eigentlich schon spürt und weiß, was das Richtige für den anderen ist, oder viel eher merkt, wenn hier irgendwelche Unstimmigkeiten sind. Also das macht den absoluten Unterschied, vor allem wenn wir daran denken, dass KI in Zukunft sicherlich auch ein paar Aufgaben übernehmen wird. Das ist toll, da können wir uns endlich mit uns selbst beschäftigen. Richtig gut.
Naja, vor allem,
Good
Christina,
point.
würde ich hier auch nochmal reingehen und gucken. Also, da sind ja auch gern Fragen, die wir dann natürlich gestellt bekommen von Organisationen. Warum dafür Geld investieren? Was hat denn das für Mehrwert? Also, ne, man sieht ja nicht direkt den Impact, wie wenn du jemanden im Vertrieb hast, der verkauft das Produkt und ne, Cashflow. Da ist ja dann eher die Frage, so, was sind jetzt hier die Zahlen dazu? Was bewirkt das? Wenn ich aber alleine nur so in ein Thema schon reingehe, dieser Teamzusammenhalt und wenn wir dann ins Thema Retention gehen, es ist ja Wahnsinn, wenn du ein Team hast, was stimmig ist, was ich mag, was gut irgendwie zusammen harmoniert und damit meine ich nicht, dass es nie eine Diskussion mal gibt oder man mal Meinungsverschiedenheiten hat, aber einfach ein Team, was so einen gewissen Zusammenhalt hat, das hat ja auch eine ganz andere Verbindung am Ende zum Unternehmen und bleibt ja auch viel länger im Unternehmen, also dass ich da nachbesetzen muss, dass die Leute gehen, kündigen nach kurzer Zeit, weil sie sich nicht gesehen fühlen, weil sie das Gefühl haben, sie können nicht sein, wer sie wirklich sind. Das sind ja so starke Auswirkungen. Das haben einfach so viele noch gar nicht auf dem Schirm, was ich so schade finde, weil das so in das Thema Retention mit reinspielt. Wenn wir nur diesen kleinen Faktor schon einmal betrachten, wo ich sage, alleine da ist so ein großer Mehrwert, dass es eigentlich Organisationen sich gar nicht mehr leisten können dürften, da nicht reinzugucken in dieses Thema und da zu investieren.
Ja, definitiv, weil es tangiert ja auch so viele Sachen, ne, wie du gesagt hast. Also ich würde vielleicht gerne nochmal mit euch ein bisschen auf die einzelnen Bereiche eingehen, was ihr gesagt habt. Also beispielsweise Diversity, aber auch nochmal Employer Branding. Ich würde gerne mal einmal mit dem Thema Diversity beginnen. Also ihr arbeitet ja auch viel mit Organisationen. Wie können denn Unternehmen überhaupt erstmal eine Kultur schaffen, die Inklusion und Vielfalt wirklich wertschätzt? Also wo es nicht nur auf dem Poster steht, weil es sich jetzt gerade gut, ja, verkauft oder weil das jetzt gerade der Trend schlechthin ist, sondern wie kann man es wirklich fördern und eine Kultur schaffen, die es wirklich wertschätzt und auch als Mehrwert sieht?
Ja, ich glaube, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Wenn wir mal in andere Abteilungen gucken, wie schaffen wir es dann, Kundinnen zum Beispiel zufrieden zu halten? Also es geht ja immer um eine Zielgruppenanalyse. Also sprecht am Ende mit den EndverbraucherInnen. Und das ist ja am Ende genau das Gleiche. Redet mal mit euren Mitarbeitenden. Welche Themen sind ihnen denn wichtig im Bereich Diversity? Und da kann man echt ganz einfach starten mit einer Umfrage und einfach mal reinhören. Wie ist das Thema für euch gerade platziert? Was wünscht ihr euch? Was fehlt euch aktuell noch? Um da mal zu verstehen, was den Menschen wichtig ist. Weil wenn ich Diversity im Ganzen betrachte, das jedenfalls war das für mich persönlich immer so, das ist so ein Riesenthema. Also man kann da ja in tausend Richtungen schauen und man hat verschiedenste, man spricht ja dann ja auch immer von Diversity-Dimensionen, wo man reingucken kann. Und als Unternehmen ist es natürlich total schwer, wenn man startet,
alle Dimensionen auf einmal zu betrachten oder zu bedienen und darin auf einmal Experte, Expertin zu sein, finde ich persönlich schier unmöglich. Bedeutet, ich muss verstehen, was ist meinen Mitarbeitenden, welche Dimension tangiert sie am meisten, wo sollte ich jetzt mal mit anfangen, um dann sukzessive immer mehr mit aufnehmen zu können und besser zu werden. Weil so sind wir dann auch in der Lage, wirklich authentisch zu sein und nicht, was du gesagt hast, das wirklich nur so irgendwie auf dem Post-it zu haben, dass es eine Marketingkampagne ist, dass es dann irgendwie im Juni überall die pinken Flaggen sind und LGBTIQ irgendwie geschrien wird, sage ich mal überspitzt, oder der 8. März, so, oh, Weltfrauentag, so einmal mache ich jetzt was, that's it. Also da muss man, finde ich, einfach wirklich ganz gezielt reingehen und gucken, was die Leute betrifft. Und zusätzlich auch immer wieder Verbündete suchen. Also jemanden im Unternehmen zu haben, wo ich weiß, okay, für die ist das Thema total wichtig. Wie kann man das dann irgendwie noch mehr in die Organisation tragen, um da auch so eine gewisse Awareness zu schaffen? Weil das, den Leuten muss es ja teilweise auch erstmal bewusst werden. Also wenn ich da auch aus dem Nähkästchen plaudern darf, ich weiß, ich war in einem Unternehmen, und da haben wir zum Beispiel mit Entrepreneur zusammengearbeitet, wo es dann darum ging, Menschen mit Disabilities mehr in der Arbeitswelt zu integrieren. Und ich war halt so völlig Feuer und Flamme und war so, oh, ich mache hier was richtig Gutes und auch fürs Unternehmen und total toll, das alles miteinander zu verbinden. Und hatte dann so einen ersten Kickoff mit dem Team und habe das präsentiert und war so total positiv. Und ich habe auf einmal so viel Ängste entgegengebracht bekommen. Also da waren so viele Sachen, die ich scheinbar aufgemacht habe, die ich in meinem Optimismus und in meinem Drive, in dem ich hatte, überhaupt gar nicht betrachtet habe. Auch da wieder, ne, mit dem Team sprechen, hinhören, was löst das aus? Weil nur weil es für mich was Tolles und Gutes bedeutet, kann das nicht woanders eine ganz andere Kettenwirkung am Ende haben. Und da dran zu bleiben und zuzuhören, zu verstehen, was macht das, und da probieren, diese Barrieren abzubauen, dass wir alle, am Ende alle verstehen und das auch wollen. Weil wenn ich das nur immer erzähle, dann bringt das nichts. Ich brauche Leute, die das mitmachen. Und nur diese eine Person, die es ja dann manchmal in Unternehmen gibt, wo so Diversity irgendwie Stempel drauf ist, so, die kümmert sich jetzt darum. Meistens auch noch eine Person im People-Bereich, so, ach, die macht das jetzt mal noch irgendwie mit. Das reicht nicht aus. Das muss einfach wirklich von jedem Einzelnen nachher gelebt werden, damit es richtig umgesetzt wird.
Definitiv. Also dieses Thema, was du gesagt hast, wir fragen mal die Mitarbeiter, ne? Also ich meine, am freien Markt Kundenorientierung kennen wir. Warum machen wir es nicht im Unternehmen auch so?
Ja.
Und vor allem auch gerade bei jeglicher Kulturveränderung in Organisationen. Kultur ist ja nichts, was ein Manuskript ist, was man erarbeitet und sagt, so und ab jetzt leben wir das. So, dieses Skript ist jetzt unsere neue Kultur.
Sehr schön.
Kultur, ja, das wär sehr schön. Aber so funktioniert die Welt nun leider nicht, beziehungsweise Organisationen funktionieren so nicht, weil, da kommen wir wieder, immer wieder zum gleichen, Organisationen bestehen aus Menschen. Und Menschen führen dazu, dass eine gewisse Kultur eben da ist oder nicht da ist. Das ist aber nichts, was wir beschließen können, sondern wir können, also jein, wir können nicht beschließen, dass diese Kultur ab jetzt so gelebt wird, aber wir können beschließen, dass wir uns diese Kultur wünschen und wir können uns überlegen, welche operativen Maßnahmen Schritt für Schritt würden denn zu dieser Kultur führen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und wenn, das können wir jetzt über Diversity sprechen, Inklusion sprechen und generell um Kulturarbeit in Organisationen, dass man einmal reingeht und sagt, wie können denn ganz kleine Schritte aussehen, durch die wir Stück für Stück zu dieser Kultur werden könnten? Und lasst uns doch mal den Spielraum auch geben, um mal rechts und links nochmal anzuhalten und zu gucken, funktionieren diese Maßnahmen? Sind die sinnvoll? Sind die nicht sinnvoll? Natürlich, wenn man sich im Rahmen von Diversity gewisse Zahlen setzt, das ist nichts, wo man dann stoppen sollte und sage, funktioniert das oder nicht, sondern das sollte natürlich ein Ziel sein. Aber auch da, die Zahlen, die man ja meist sieht, sind von 0% zu irgendwie 80% so utopisch, dass man eigentlich schon weiß, das wird niemals, nie eingehalten. Niemals. Und da auch nochmal so ehrlich zu sein, und das wünsche ich mir da auch von Organisationen, diese Authentizität zu sagen, wir leben das gerade nicht, wir können das gerade nicht, aber wir wollen ab jetzt versuchen, es zu tun und wir geben uns hier ein paar harte Ziele und wir geben uns ein paar weiche Ziele. Und das sind die Maßnahmen für diese Ziele. Also da einfach Schritt für Schritt gemeinsam mit den Leuten das auch gemeinsam erarbeiten. Und das ein letzter Punkt dazu, meistens kommen diese Ziele eben aus entweder Management Board oder HR, People and Culture und werden dann in die Organisation kommuniziert. Das ist im Grunde das Schlechteste, was passieren kann, weil die Frage muss ja eher sein, wie die Organisation das sieht und fühlt. Welche Ziele würdet ihr euch denn wünschen? Also das, was Gina auch sagte, mit den Leuten sprechen, was wünscht ihr euch denn für Maßnahmen? Was versteht ihr eigentlich unter Inklusion und Diversität, was hier nicht auf dem Papier steht, sondern ein Gefühl von euch ist? Also da auch nochmal quasi ganz anders das gemeinsam beschließen und nicht von oben nach unten einfach irgendwelche Zahlen vorgeben und sagen, so, wir wollen jetzt Diversity leben, das heißt, wir wollen jetzt X% Frauen einstellen. Aha, cool. Aber das verändert das die Kultur 0,0.
Nee, vor allem auch, wie du dann sagst, ne, dann hat man sich nachher irgendwelche Zahlen oder auch Maßnahmen überlegt und am besten dann noch einen Maßnahmenplan und dann macht man hinter jeder Maßnahme einen Haken, wenn man dazu ein entsprechendes Event oder eine Veranstaltung geplant hat und dann bleibt es halt genau wieder dabei, dass ich es auf Eventebene habe, ne? Also mein Lieblingsbeispiel ist immer dieses Thema, wir gehen jetzt als Team 5 Tage in irgendwo hin, ins Team-Retreat und das ist dann für ein Jahr lang unsere Teamentwicklung. Das ist klar, die 5 Tage sind cool, aber das ist der Auftakt vielleicht oder eine Möglichkeit, vielleicht mal innezuhalten und als Team zu reflektieren. Aber es braucht ja unterjährig auch Maßnahmen. Also es ist ja ein Prozess und nicht so, ah ja, wir machen jetzt mal hier wieder Event XY und dann sind wir wieder ganz vorne mit dabei. Also das auch wieder als Prozess anzuerkennen, finde ich sehr wichtig.
Total, ja, bin ich bei dir.
Herrlich. Und vor allem, das ist ganz einfach und kostet wenig Geld. Man muss
Ja.
einfach mal die Fragen stellen. Also da brauchst
Richtig.
du nicht eine teure Beratung für. Mach das einfach mal. Also natürlich hilft immer, sich von Experten unterstützen zu lassen, aber man könnte auch tatsächlich mal ganz einfach anfangen.
Vor allem diese kleinen Schritte. Ich glaube, das ist es, dass man ganz oft ja, so einen großen Batzen auf einmal irgendwie erledigen möchte, weil man denkt, man muss und darüber hinaus vergisst, die kleinen Schritte helfen auch schon ungemein und bringen einen genauso zum Ziel.
Ja, ich glaube halt auch dieser Punkt, ich sage jetzt mal Transformation, das ist ja gerade überall zu lesen, ne? Und ich glaube halt, es spricht sich schöner, wenn ich den großen Bang rausgebe und sage, wir machen jetzt hier eine Transformation, anstatt zu sagen, wir gehen in kleinen Schritten. Ne? Es lässt sich weniger gut nach außen vielleicht verkaufen. Und das
Ja.
ist eigentlich total schade, weil die kleineren Schritte oftmals wirkungsvoller sind, weil Christina und ich kennen das auch, dann wird nachher eine Veränderung angestoßen und die passiert nicht nur auf einer Ebene, sondern man fängt dann auf einmal ganz viele Sachen auf einmal an, also man hat ganz viele Baustellen und dann kommt es aber nachher zu dem Punkt, dass ja eigentlich die Veränderung so ein bisschen als Hobbygeschäft gesehen wird, ne? Also ich habe keine Zeit dafür extra reserviert, sondern das ist On-Top-Geschäft. Projekte laufen ganz normal wie vorher und wie soll das funktionieren? Also die Menschen brauchen ja auch quasi Zeit, das zu reflektieren, zu verarbeiten. Und wenn dafür keine Zeit da ist, wie soll das stattfinden? Also dann ist ja auch die Bereitschaft einfach schon weniger da, weil die Kalender sind in den meisten Fällen eh schon voll. Ist ja nicht so, dass wir da sitzen und sagen, ach, jetzt ist ja schön, auf die Veränderung habe ich gewartet, weil ich habe nichts zu tun.
Ja, genau. Stimmt.
Ja, dann würde ich gerne mit euch auch nochmal in das Thema Employer Branding einsteigen. Ihr seid ja da die Experten. Also Christina und ich haben von Employer Branding noch nicht so viel Ahnung, aber könnt ihr vielleicht mal Beispiele geben? Was sind dann vielleicht so Ansätze für innovatives Employer Branding und was spielt da alles mit rein? Also wir sprechen gerade viel auch auf LinkedIn zum Beispiel um Talentgewinnung, ne? Also wir reden von Fachkräftemangel, aber was mir oftmals auch zu kurz kommt, ist das Thema Mitarbeiterbindung. Ist ja auch ein Thema, was damit drunter zu fassen ist. Könnt ihr uns da ein bisschen Einblick geben ins Employer Branding?
Total
Total
gerne.
gerne.
Ja,
Gina?
gerne. Also am Ende total schade, dass die liebe Laura heute nicht mit dabei sein konnte, weil sie ist wirklich unsere Expertin in dem Bereich. Wir haben auch jeweils natürlich mit ihr schon viel lernen dürfen und auch in unseren Positionen was gemacht. Ich würde da jetzt einfach einmal eintauchen. Also was am Ende ja wirklich immer zählt im Employer Branding ist, dass wir auch hier wieder authentisch sind und nicht einfach nur nach außen in irgendwas spielen, was dann gar nicht innen gelebt wird. Weil was passiert dann? Wir stellen Leute ein aufgrund von falschen Tatsachen, von falschen Erwartungen und spätestens in der Kündigung, in der Probezeit kündigen sie dann, wo wir wieder Mitarbeiterbindung haben, das Thema Mandy. Und deswegen ist es total wichtig, da einmal zu verstehen, Was ist denn für uns als unser Unternehmen, unsere Vision und auch unsere Werte? Und da auch wirklich wieder bei sich zu bleiben. Ich muss auch so oft ans Yoga denken. Bleib mal auf deiner Matte. Guck mal nicht links, guck mal nicht rechts, weil das passiert ganz schnell, dass man sich die Wettbewerber anschaut und sagt, was haben die denn so für Werte? Was macht die denn aus? Und wie können wir die denn jetzt auf uns adaptieren? Das funktioniert nicht. Also auch hier wieder wirklich nach innen gerichtet schauen. Wieder in Verbindung mit der Organisation und damit mit den Menschen zu gehen und zu verstehen, was sind unsere Werte, wofür stehen wir hier eigentlich, und was ist auch unser Purpose und unsere Vision. Und wenn ich das dann so nach außen transportieren kann, ziehe ich auch automatisch die richtigen Talente an, die kulturell zu einem passen, als wenn ich da nur irgendwie was vorgaukel, dann, also da beißt sich die Katze am Ende im Schwanz. Das ist so, ja, das A und O, wo wir sagen, das ist der Punkt, wo man wirklich starten oder wo man starten sollte, was viele leider nicht machen. Also dann ist ja auch das Thema wieder Ressourcen. Dann wird es gern, ich kenne es ganz oft im Recruiting auch so, denk mal Employer Branding mit, mach das mal irgendwie mit, Gina. Mach mal hier irgendwie eine Kampagne, geh mal da irgendwie auf eine Messe und das ist dann Employer Branding. Aber das ist es natürlich nicht. Da gehört so viel mehr dazu.
Ja, definitiv. Wenn ich jetzt an Messen denke, dann hat es ja nachher auch wieder diesen Event-Charakter, ne? So, oder auch
Ja.
du sagst, ja, denk das mal nebenbei mit. Ja, das ist das Erste, was dann irgendwie runterfällt, weil die To-Do-Liste eh schon viel zu lang ist an vielen Stellen. Was ich auch immer noch ganz spannend finde, also sehe ich zumindest auch noch einen Teil von Employer Branding, gerade auch die eigenen Mitarbeiter zu nutzen, ne? Also ich meine, wer, wenn nicht die eigenen Mitarbeiter, können ja eigentlich das beste Employer Branding betreiben, indem sie super happy sind mit dem Arbeitgeber, ne? Also ich habe vielleicht kleiner Insight heute einen Blogbeitrag dazu geschrieben, dass vielleicht auch das interne Machtverständnis, also wie wird mit Macht umgegangen im Unternehmen als Teil von Employer Branding gesehen werden könnte, ne? Also wenn ich immer diese Macht nur an wenige Positionen gekoppelt habe und ich als Mitarbeiter mich aber gar nicht einbringen kann, nicht mitgestalten kann, weil keine Macht abgegeben wird oder Macht auch immer noch als Kontrolle oder Dominanzgehabe gesehen wird, dann mache ich eigentlich mein eigenes Employer Branding kaputt, ne? Mein eigenes Image auch. Und deswegen wäre das ja vielleicht auch mal eine Komponente, die man beim Employer Branding vielleicht berücksichtigen könnte.
Ja, total. Ich glaube, das Problem für viele ist wirklich, dass gerade wenn also Organisationen sagen, so jetzt macht immer bitte eine Employer Brand, wir brauchen jetzt einen starken Employer Brand Auftritt, weil wir finden keine Talente, dann ist der Ansatz ja auch immer, wir gehen ja auch da immer erstmal nach innen, das was Tina auch sagte. Das bedeutet aber, dass die Unternehmen halt nicht sofort Marketingkonzepte bekommen, sondern sich erstmal mit der inneren Arbeit auch hier wieder auseinandersetzen müssen. Und das braucht ja auch meist, also das ist ja auch meistens nicht an einem Tag passiert, sich dann wirklich hinzusetzen und zum Beispiel alleine diese Frage, wer entscheidet jetzt über Werte des Unternehmens? Wer setzt sich jetzt dahin und entscheidet das? Und auch da ist natürlich unser Ansatz, naja, bestmöglich natürlich die Menschen, die diese Kultur ausmachen und das sind im Grunde alle. Das heißt, es bringt überhaupt gar nichts, wenn das Management Board sich da hinsetzt und sagt, das sind unsere Werte und niemand hat die vorher gesehen, niemand hat da vorher mal einen Blick drauf geworfen und niemand fühlt die wirklich. Deswegen sagen wir auch immer, eine Employer Brand muss man fühlen können. Das ist, da sind auch die meisten Menschen unterschätzen andere Menschen da, weil das ist das, dass wenn du dich bewirbst und du startest dann, und du fühlst es nicht. Du, also kennt ihr das? Du kommst in ein Unternehmen rein, du hast deine erste Woche und bist so, also irgendwie habe ich mir das ja alles anders vorgestellt. Ich glaube, dieser Satz, mit dem kann man so resonieren, das hat man noch selber so im Kopf, ich habe das irgendwie alles anders vorgestellt. Und das, was da zu uns spricht, ist unser Bauchgefühl und unsere Intuition, die uns ganz klar sagt, das, was da nach außen verkauft worden ist, ist nicht das, was ich hier gerade wieder auffinde. Und diese Intuition, dieses Bauchgefühl, dieses Fühlen, das ist quasi dieses Quäntchen, was man in einer Employer Brand mitentwickeln muss. Und das geht eben nur wirklich durch innere Arbeit und durch auch durchaus viel Arbeit. Also eine Employer Brand ist wie auch hier wieder, es ist kein Konzept, was man einfach runterschreibt, sondern man entwickelt das gemeinsam mit den Menschen. Und das ist wiederum, um zum Schluss zu kommen, der Witz des Ganzen, es ist schon alles da. Es ist schon alles da. Es steckt in den Organisationen selbst. Die müssen eigentlich nur noch den Weg finden, es auszuformulieren und greifen zu können. Aber eine Employer Brand ist eigentlich immer schon gegeben. Es muss quasi nur noch der Rahmen dafür muss noch geschaffen werden. That's it. Und das, Das ist für uns auf jeden Fall diese Verbindung auch von Employer Branding meets Inner Work wiederum.
Ja, was ich auch spannend finde, ist, was du gerade schon angesprochen hast, ne? Also dieses Thema Bauchgefühl, also wenn es einen tatsächlichen Widerspruch gibt zwischen, das wird quasi propagiert und das ist das, was ich wahrnehme, ne? Also wenn das wieder dann nur so, ich sage jetzt mal, auf schön gemalten Folien steht, aber dieses Practice what you preach einfach nicht stattfindet im täglichen Geschäft, im Daily Doing, schwierig.
Tatsächlich
Total.
ist es so, dass wenn wir gefragt werden, ja, was soll man denn machen? Ja, erstmal vorleben. Also das, was ihr euch jetzt vorgenommen habt, halt mal vorleben, weil nur so kann halt eben auch eine neue Kultur entstehen. Das hilft nicht, wenn es nur irgendwo steht. Um ehrlich zu sein, finde ich, war das eigentlich gerade schon so ein schöner Schlusstext. Ich habe aber noch eine persönliche Frage, die mich brennend interessiert. Deswegen ist es definitiv nicht der Schluss, auch wenn es es gerade so schön zusammengefasst hat. Ich habe aber noch eine Frage und das geht in Richtung Working Mom. Ihr habt ja auch den Award gewonnen, Working Mom of the Year. Das ist richtig großartig, finde ich total toll. Also absolut Gratulation dafür. Vor allem, wenn man sich jetzt auch angehört habt, mit welchen Themen ihr euch beschäftigt. Trotzdem, weil ich ja selber Mama bin, interessiert mich natürlich auch extrem, wie schafft ihr denn den Spagat zwischen der Rolle Mama, die ja eine ganz andere ist, und Geschäftsfrau? Aber wie schafft ihr denn den Spagat und was hat das ja mit euch gemacht? Ist eure Sichtweise auf Führung vielleicht seither eine andere?
Also was ich für mich gemerkt habe oder was ich auch ganz klar sagen kann, definitiv schaffe ich nicht immer den Spagat. Also es ist auch immer mal so, dass man ganz klar eine Entscheidung trifft und sagt, jetzt priorisiere ich das eine oder das andere. Was meistens gut gelingt, ist, die Dinge miteinander zu verbinden. Um da vielleicht auch wieder ein konkretes Beispiel zu geben. Als wir gegründet haben, hatten wir ein Fotoshooting und da war meine Tochter, jetzt müsste ich lügen, 3 oder 4 Monate alt. Und das Fotoshooting geht natürlich nicht nur 10 Minuten, das dauert ein bisschen länger. Und mein Mann konnte den Tag nicht. Eigentlich sind wir da immer sehr gut eingespielt und kümmern uns da beide sehr gleich. Aber an dem Tag ging es einfach nicht anders. Und so habe ich den Tag mit ihr verbracht. Und es hat gut funktioniert. Also auch da das Thema, wie integriert man die Themen miteinander und wie schafft man es auch da, sich von alten Glaubenssätzen zu lösen? Weil natürlich stand ich am Ende vor Vanessa und war so, ey Vanessa, also ich habe gerade das Gefühl, also bin ich gerade überhaupt eine gute Mutter? Ich schleppe hier irgendwie meine Tochter den ganzen Tag mit und hatte gefühlt sofort ein schlechtes Gewissen. Ich hatte aber auch ein schlechtes Gewissen, bin ich gerade eine gute Gründerin, weil ich mein Kind mit dabei habe, müsste ich sie nicht so überspitzt gesagt wegorganisieren, damit ich voll da bin. Und da hilft mir wieder total die Umgebung, in der ich jetzt bin, diesen Spagat, von dem du gesprochen hast, zu schaffen, dass wir uns da gegenseitig die Erlaubnis geben, Sachen auch wieder anders zu machen und zu schauen, wie können wir die Sachen gut miteinander verbinden und wo kann man mit integrieren. Die ganzen ersten Meetings bei mir, total authentisch. Meine Tochter war mit dabei bei den Workshops, sie war mit im Tragetuch. Ich habe in den Meetings gesessen und gestillt. Das braucht natürlich auch eine Umgebung und ein Vertrauen, dass man das machen kann, auch das ganz klar. Und dann auch rein organisatorisch, sich zu schauen, wie plant man alles? Also wir haben zum Beispiel für uns als Familie festgestellt, weil ich ja auch sehr früh dann wieder reingestartet bin und noch nicht sofort in die Kita gehen wollten. Und ich weiß auch ehrlicherweise gar nicht, ob es funktioniert hätte. Und wir haben zum Glück das Privileg, dass wir uns ein Au-pair mit dazu holen durften. Also auch hier Kinderbetreuung, das ist für mich generell auch ein Thema. Das muss man irgendwie mitdenken. Das ist ein Kostenfaktor, das muss man sich irgendwie leisten können, wollen. Und da immer wieder zu schauen, was für Wege kann man gehen. Das ist es für mich so einmal in a nutshell.
Ja, das ist also diese Eingangsfrage, wie schafft ihr den Spagat? Da glaube ich erstmal ist die ehrlichste Antwort gar nicht. Also es ist, den schaffen wir eigentlich gar nicht. So, es ist immer wieder ein Umpriorisieren und ein Momentum, in dem man feststellt, ich möchte gar nicht auf beiden Hochzeiten auch gleichzeitig tanzen, weil dann kann ich mich auch irgendwie gar nicht so richtig einem Thema wirklich widmen. Und das habe ich für mich jetzt so in den letzten Monaten, meine Tochter ist jetzt 2, festgestellt, wenn ich bei uns bin, dann möchte ich mich so ihr vollumfänglich auch wirklich widmen. Und wenn ich jetzt gerade bei euch hier im Podcast bin, dann möchte ich voll und ganz hier sein. Und das geht für mich aber nur, deswegen haben wir auch durch dieses Momentum, was Gina eben erzählte, als mit dem Fotoshooting, da gab es so eine neue Wortschaffung tatsächlich, die wir für uns etabliert haben. Das ist die Work-Life-Integration. Also für uns geht es nicht um Work-Life-Balance, weil hier geht es nicht um Balance finden, sondern für uns geht es darum, wie schaffe ich es, diese Welten bestmöglich miteinander zu integrieren. Für uns gibt es kein Ende. Hier gibt es kein, ich gehe jetzt um 16 Uhr raus und dann bin ich nicht mehr Prokundin und Geschäftsführerin von Unfold Now, sondern dann bin ich nur noch Mutter. Das ist nichts. Aber was ich für mich ja trotzdem beschließen kann, ist, dass ich, wenn ich dann bei meiner Tochter bin, ich mich eben in dem Moment ganz kurz ihr wirklich hingebe und mich mit ihr wirklich so beschäftige, dass ich bei ihr bin. Bin ich dann manchmal trotzdem in Calls? Ja, mit Sicherheit. Bin ich dann manchmal vielleicht trotzdem in Gedanken auch mal woanders? Ja, mit Sicherheit. Aber das heißt nicht, dass ich nicht trotzdem bei ihr sein kann. Und ich glaube, diese Integration auch und diesen Beschluss, den man da für sich auch trifft und sagt, ich will das gar nicht mehr so voneinander trennen, aber ich will mir trotzdem bewusst Zeit nehmen. Das ist, ich weiß, das ist ein Widerspruch in sich, aber es ist wirklich, es funktioniert für uns auf jeden Fall sehr gut. Wir haben auch das Privileg, mit einem Au-pair zusammenzuleben. Das heißt, wir haben uns auch sehr früh Gedanken gemacht, wie schaffen wir andere Konstrukte? Also das ist quasi auch der Appell, man muss Konstrukte schaffen. Und Dina und ich haben immer gesagt, wir wollen authentisch bleiben, weil wir waren immer müde davon, wenn Frauen, vor allem Frauen, auf Panels zum Beispiel sitzen und sagen, es braucht irgendwie fünf Nannies und damit kann ich Fulltime arbeiten, weil wir saßen immer da und sagten, ja gut, und wer bezahlt die? Also das ist ja wieder auch eine Frage von, aus welchen finanziellen, familiären Verhältnissen kommst du, was ist da für ein Sicherheitsnetz? Und deswegen glaube ich, ist auch eine authentische Antwort, dass man sich einfach ein Umfeld schaffen muss, in dem die Kinder auch mitlaufen können. Also als wir beim Notar saßen, Naginas Tochter war dabei. Als wir uns die ersten Karten und Workshops gelegt haben, war meine Tochter manchmal dabei. Also diese harte Trennung auch einfach, das finde ich oder empfinden wir als nicht mehr der richtige Weg. Ich glaube, darüber kann man durchaus streiten und ich akzeptiere da jede Meinung. Aber das ist für uns ein Weg auf jeden Fall, um diesen Ausgleich auch irgendwie zu schaffen. Und ich glaube, zu guter Letzt ist es auch da wieder Wohlwollen. Also heute ist das beste Beispiel. Heute Morgen rief die Kita an, meine Tochter ist krank heute. Also was habe ich gemacht? Ich habe in den Kalender geschaut und habe ganz hart priorisiert. Ich habe gesagt, den Termin mache ich, den mache ich nicht, das mache ich, das mache ich nicht. Und direkt meinen beiden Co-Gründerinnen Bescheid gesagt, Mädels, mein Kind ist krank, ich liege jetzt neben ihr. Ich gebe euch ein Zeichen, wenn ich ab und zu sprechen kann. Ansonsten fokussiere ich mich jetzt auf sie. So, ich glaube, das ist die ehrlichste Antwort, die man da irgendwie finden kann. Und ein letzter Satz von einer unserer engsten Verbündeten von Gina und mir, das fand ich, hat mich sehr zum Nachdenken angeregt. Wir sprechen immer über, wie schafft man es, Vollzeit zu arbeiten, trotz Kinder? Wie schafft man es, genau die gleiche Power zu haben, trotz Kinder? Und Gina und ich, das haben wir auch öffentlich gemacht, waren beide in der Kinderwunschbehandlung. Es hat uns viele, viele Jahre, Gina noch mal mehr Jahre als mich gekostet, um unsere Kinder zu bekommen. Und was machen wir jetzt? Wir versuchen auf Teufel komm raus, den Zustand wiederherzustellen ohne Kinder. Also wir tun so, als müsste man jetzt alles wirklich bewegen, um ja keine Leistungsnachlass quasi zu empfinden, dadurch, dass wir Kinder haben. Und das hat sie irgendwann mal zu mir gesagt. Und ich saß da und war so, oh Gott, das ist ja Wahnsinn. Warum machen wir das denn? Wir haben diese Kinder und wir wollten diese Kinder. Und es ist ganz wunderbar, dass diese Kinder da sind. Natürlich ist es nicht mehr der gleiche Zustand wie vorher. Punkt. Und diese Akzeptanz da auch einfach, dieser Satz hat mit mir ganz, ganz viel gemacht. Und da bin ich ganz dankbar drum. Deswegen haben wir eben in unserem Strategie-Workshop dieses Jahr auch gesagt, wir wollen uns mit unseren Kindern beschäftigen.
Mega, vielen, vielen Dank für die Transparenz. Ich kann nur sagen, same, same, I feel you. Danke, dass ihr das so deutlich sagt. Super. Und dass es nämlich genau diesen Spagat nicht wirklich gibt. Also vielleicht für manche, ich muss auch sagen, für mich nicht. Das ist exakt so, wie du beschrieben hast, Vanessa. Ich kann eigentlich gar nichts anderes sagen. Danke dafür.
Ich würde gerne noch ergänzen. Also, ich fand das gerade schön, dass du nochmal gesagt hast oder diesen Punkt aufgemacht hast, dass man ja versucht, danach wieder den alten Status quo herzustellen. Aber eigentlich ist das ja total schade, weil wenn das Kind nicht lebensverändernd wäre, wer dann? Also, wenn es nicht das eigene Kind ist, ne? Und vor allem, also hat gerade in mir auch viel bewegt, kann ich nur zustimmen. Und was ich auch schön finde, ist den Punkt, den du nochmal rausgearbeitet hast, dass man sich einfach proaktiv damit auseinandersetzt, ne? Wie möchte man das überhaupt gestalten? Dass man dann aber auch wieder bewusste Entscheidungen trifft, nee, ich möchte jetzt gern für mein Kind da sein oder ich möchte jetzt hier gerne in der Rolle gerade aufgehen, ne? So. Und auch dieses Thema Work-Life-Integration. Also mir ist der Begriff Work-Life-Balance schon immer ein bisschen sauer aufgestoßen, einfach weil es für mich so ein bisschen, ja, so auch interpretiert werden könnte, die Arbeit ist ohne Leben. Wisst ihr, wie ich meine? Also das Leben findet nur neben der Arbeit statt. Und das ist es ja nicht. Also gerade wenn ich mich mit meiner Arbeit verwirklichen kann und sie gerne mache, dann ist sie natürlich auch Bestandteil meines Lebens und auch meiner Identität. Und dann finde ich es schade, die Arbeit so vom Leben auszuklammern. Von daher vielen Dank auch für diese Wortschöpfung. Die wird bei mir jetzt aufgenommen.
Es ist total gerne. Es ist vor allem ganz witzig, wie Sprache hier wieder Bewusstsein schafft, weil ich habe tatsächlich im Dialog mit meiner Tochter gemerkt, was für alte Glaubenssätze ich da tatsächlich habe, weil ich sagte, man redet ja als Eltern ganz oft gerne in der dritten Person von sich mit den Kindern. Denke ich auch jedes Mal, ist eigentlich total bekloppt. Und dann sagte ich irgendwann zu ihr, du Pauline, Mama muss jetzt arbeiten. Und ich habe mich so erschrocken über den Satz und auch dieses Bewusstsein, was ich da bei ihr einpflanze und habe das jetzt wirklich stringent geändert, indem ich sage, Pauline, Mama möchte jetzt arbeiten. Das ist nichts, was ich muss. Ich möchte das tun. Aber ich finde, das ist bei ihr hat eine ganz andere Wertung dann, weil ich ihr ja ganz klar sage, ich möchte das machen, weil ich das liebe, was ich tue. Kennt ihr das, wenn man sich dann so kurz selber so zusammenzuckt und denkt, okay, habe ich mal gerade eigentlich gesagt, ich muss nie, ich muss ja gar nichts. Das fand ich irgendwie auch nochmal so ein Punkt.
Ja, es hat auch irgendwie manchmal so ein bisschen Ausredencharakter, ne? Also, nee, ich kann jetzt nicht, ich muss jetzt arbeiten. Nee, ich kann jetzt nicht, ich muss mich um mein Kind kümmern, ne? Hat irgendwie auch immer so ein Geschmäckle.
Ja, total.
Also, ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank für eure Zeit und vor allem auch nochmal, Vanessa, vielen, vielen Dank, dass du uns heute priorisiert hast. Das weiß ich sehr
Sehr gerne.
schätzen. Ich hatte eine wunderbare Zeit mit euch. Ich denke, Christina kann sich da anschließen.
Absolut.
Vielen Dank, dass ihr euch den ganzen Fragen gestellt habt. Ich gehe sehr happy jetzt hier aus diesem Gespräch und freue mich, wenn wir uns bald mal wieder austauschen.
Das
Sehr
war sehr
dabei.
schön bei euch.
Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Vielleicht noch zur Ergänzung. Wir werden natürlich auch in den Shownotes von euch die Links alles mitposten, damit alle Zuhörerinnen auch gerne mal bei euch stöbern können. Und dann vielen, vielen Dank für eure Zeit. Und ich sage Tschüss.
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 Tschüss. Ciao.